Frau Picasso. Ich fange jetzt wieder an.
Meine heutige Gästin ist Alexandra Stanic. Sie ist Journalistin, Podcasterin und Fotografin. In ihrem Podcast Alles Stabil spricht sie über diverse Themen, die vor allem einen Safe Space für die Girls, die Gays und die Queers schaffen sollen. Mit ihrer direkten Art, Dinge zu besprechen, die Art und Weise, wie sie politische Themen in ihren Texten, wie zum Beispiel in ihrer Kolumne Wie geht's, oder ihren Videos bespricht, hat sie mir in den letzten Jahren immer wieder geholfen, Komplexes zu verstehen. Alexandra Stanic transportiert für mich Mut, Liebe und Stärke, für sich und die Dinge einzustehen, die wichtig sind. Wie bei ihrem Auftritt im Zentrum zum Thema Rammstein oder ihrer vor einigen Jahren im Weiß erschienenen Kolumne Warum ich Österreich hasse. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Schön, dass du da bist.
Hallo. Was war das für eine süße Introduction?
Ich bin unnervös.
Du brauchst überhaupt nicht nervös sein. Ich bin auch immer urschüchtern, wenn mich jemand vorstellt, weil ich mir dann denke, ja, das stimmt eh, ich bin eh kein Imposter. Weil ich denke mir noch immer, dass ich ein Imposter bin, wenn du diese ganzen Sachen über mich sagst.
Ja, voll, weil ich finde auch dann immer so, ist auch wichtig, so die Dinge so zu nennen. Auch das so, stimmt. Bam, bam, bam.
Das stimmt. Ja. Und ganz ehrlich, Flinter recherchieren immer besser als ein durchschnittlicher Cis-Mann.
Ja,
damit wir direkt in die Materie einsteigen.
Leute, ich bin keine Journalistin. I try my best. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich bin gespannt und neugierig, was wir heute besprechen werden. Aber ich habe ja einiges zu sagen, was die Kulturszene in Österreich angeht. Also keine Sorge, niemand bleibt unverschont. Nein, es passt schon. Ich bin im Zyklus, also mein Menstruationszyklus ist sehr gut. Ich bin angriffslustig.
Und nicht so in dieser, I love this for you.
Ja, nicht so in dieser PMS-Phase, wo ich mich zurückziehe, sondern eher so, jetzt haue ich extra drauf. Wow, wer die ganze Zeit unterbrechen, ich merke schon.
Viel Spaß im Edit.
Exactly.
Habe ich bei deiner Vorstellung irgendwas vergessen?
Du hast Girls, Gays und Queers gesagt. Yeah. Bei mir ist es wichtig, Girls, Gays und Days zu sagen.
Ah, okay.
TERFs sind hier nicht willkommen.
Yeah.
Und deswegen ist mir auch wichtig, dass ich insbesondere auch Transpersonen abholen möchte mit meinen Inhalten, weil die sind ja mitunter die marginalisierteste Gruppe innerhalb der queeren Community.
Yeah.
Auch innerhalb der Kulturszene, der Literaturszene.
Yeah. Die erste Frage ist vielleicht ein bisschen dumm, aber wie bist du Journalistin geworden?
Früher hätte ich noch gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Mittlerweile bin ich der Meinung, es gibt dumme Fragen.
Doch, ich glaube schon.
Aber das ist keine dumme Frage. Das ist keine dumme Frage, weil ich glaube einfach, die allermeisten Menschen mit Migrationshintergrund, also junge Frauen mit Migrationshintergrund, haben ein ähnliches Verhältnis zu Medien, so wie ich es hatte, als ich damals mit 18 nach Wien gezogen bin. Und es war gar kein Verhältnis. Also für mich war die Medienlandschaft nicht gemacht, dachte ich. Und ich habe irgendwann so als Teenagerin kurz davor, also bevor ich 18 wurde, meinem Papa erzählt, ja, ich will urgern Autorin werden, ich will ein Buch schreiben. Und dann meinte er, um ein Buch zu schreiben, brauchst du Lebenserfahrung, werd doch Journalistin. Und ich war dann so, actually, why not? Und dann bin ich nach Wien gezogen, ohne Matura in der Tasche, in einer 35 Quadratmeter Wohnung in Meidling, Philadelphia Brücke. Bestes Leben hatte ich in Meidling, wirklich der 12. Bezirk wird für immer mein liebster Bezirk sein. Auf jeden Fall wurde mir da das Biber-Magazin in die Hand gedrückt. Das ist ein Magazin, das gibt es so nicht mehr. Das ist jetzt wieder neu erschienen, aber lassen wir das mal so stehen. So wie Biber damals war, gibt es es nicht mehr. Und ich habe auf jeden Fall dieses Magazin in die Hand gedrückt bekommen, ein Gratis-Magazin. Dachte mir so, das haue ich gleich weg, was für Gratis-Magazin. Bis ich das Impressum mir angesehen habe, ja, ohne Spaß. Ich habe halt nicht gecheckt, dass man Journalismus auch machen kann, ohne dass jemand dafür bezahlen muss. Yeah. Ja, also die Idee war ja von Biber, dass man migrantische Personen abholt. Und dann mache ich dieses Impressum auf und dann waren nur ausländische Namen.
Aber wo hat es das gegeben?
Das gab es überall. Also auf der Philadelphia-Brücke wurde es mir ausgehändigt. Aber es gab so Ständer bei irgendwelchen Bäckereien oder halt bei U-Bahn-Stationen. Yeah. Man konnte sich das irgendwie auch per Abo urbillig selber nach Hause bestellen und war auch in Schulen, glaube ich, abzuholen. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, ah, das ist sogar eine Führungsposition mit Itch am Ende, also auch ein Manchester Ex-Diaspora. Und ich habe dann einfach geschrieben, dass ich gerne schreiben möchte. Und so ist es dann passiert. Also so, um deine Frage zu beantworten, ich habe dann relativ früh gecheckt, dass man Worte durchaus auch als Werkzeug nutzen kann, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Es mag mir jemand nachsagen, dass ich größenwahnsinnig bin. Ja, dann bin ich halt größenwahnsinnig. Aber ich habe mehr als einmal von einer Person, Frau eigentlich meistens gehört, dass ich ihr Leben verändert habe mit ihnen, meiner Inhalte. Deswegen mache ich das. Und ich glaube schon, dass man viel bewegen kann, auch als Einzelperson. Und meine Waffen waren halt meine Worte.
Ja, Größenwahn ist nicht schlecht.
Was soll ich machen?
Also mein WhatsApp-Status ist schon seit Jahren der kleinste Größenwahn.
There you go.
Just saying,
There
Leute.
There you go. Ohne Spaß. Also gerade weiblich sozialisierte Personen lernen ja, dass sie sputen sollen, dass sie gefallen sollen, dass sie sich in dem Rahmen bewegen sollen, den die Gesellschaft ihnen gesetzt hat. Und ich habe relativ früh verstanden, das ist nicht der Rahmen, in dem ich mich bewegen werde. Warum bist du Musikerin geworden?
Das ist eine gute Frage.
Keine Ahnung.
Ich bin nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, bei mir war das wirklich so, ich komme aus einer schon ziemlich großen Familie und wir haben mit allen ein Instrument gelernt.
Nein.
Weil das ist, da wo ich herkomme, da war das einfach so ein Thing, dass man einfach ein Instrument lernt, weil das auch so voll gefördert wurde und so. Und dann habe ich halt Klavier gelernt. Und dann, ja, und dann war ich halt immer so in dieser Klavierstunde und habe halt da immer irgendwie Sachen gespielt. Und mir war das einfach so zu langweilig, so immer nur so zu spielen. Also ja, so. Ja. ADHD.
Ich will mehrere Sachen gleichzeitig machen. Stimulation von allen Seiten.
I get it. Wie in dem Alter war so Silbermond a thing. Und das habe ich so im Radio immer gehört.
Kannst du ein Lied kurz singen von denen?
Du bist das Beste, was mir...
Silbermond!
Ja, das war so, also am Land war das ein Thing. Ich weiß nicht, wo, ob das woanders auch ein Thing war, aber bei uns war das einfach ein Ding. Habe ich das halt irgendwie so mir immer angehört und versucht, das halt nachzuspielen. Und weißt dann du? War das halt irgendwie so, und dann hat irgendwann meine Klavierlehrerin so gesagt, so, ja, du hast ja eine ganz nette Stimme. Süß. Und die war halt so voll so, weißt du, das war so einmal in der Woche so mein Place to be. Die waren nur so für mich da. Die hat euch immer so ultra krassen roten Lippenstift getragen.
Love it.
Also shout out to her, einfach, sie war einfach Diva. Ich habe nämlich so nach Hause gegangen und habe so Pink gehört auf meinem MP3-Player.
Hast du schon mal ein Album gehört von Pink, als sie R&B machen wollte?
Nee.
Es ist wirklich, ich habe das nicht gewusst, also meine Freundin Sonique hat mir das erzählt. Sie hat ein Album rausgebracht, das R&B ist.
Literally. Was?
Schau es dir an, eines der ersten Alben, sie hat dann geswitcht. Weil sie gecheckt hat, Pop-Rock passt besser. Aber sie hat low-key versucht, R&B zu singen. Ich auch. Also sie hat eine wundervolle Stimme. Ich liebe Pink. Also ich meine, das ist nicht das Shade. Yeah. Das ist nur interessant, bis ich Künstlerin. Machst du auch mal? Hast du auch versucht, was anderes zu machen? So Schlager? No Shade? Es gibt Leute, die lieben Schlager.
Das Ding ist halt, also ich habe länger jetzt englische Musik gemacht und switch gerade so ein bisschen ins Deutsche. So.
Wie funktioniert das?
I don't know. It just happened. Dann Pink reingeballert am Weg nach Hause und dann dachte ich so, okay, that's it now. Mhm. Ich weiß nicht, und dann macht man, also so weißt du, dann hat man halt irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, dann hat man halt sowas und dann macht man das halt irgendwie.
Ich dachte auch, ich kann singen, bis meine Tante mit einer fetten Kamera, die sie so auf die Schulter sich gehaut hat, weißt du, so wirklich 90er Jahre, ein Video von mir gemacht hat, wie ich singe, und ich war so, ich kann doch nicht singen. Also wirklich als Kind, weißt du, der Lulu, und ich glaube, ich hatte einfach ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis, und ich glaube, ich wollte auch immer schon auf einer Bühne stehen, das sage ich auch gar nicht mit Charme, also ich glaube, ich wollte berühmt werden, ich wusste nur nicht was, ja, also dachte ich kann Sängerin werden, dann war ich so, vielleicht doch nicht, okay. Dann haben mich meine Eltern irgendwie zum Modeln geschickt, weil sie von einer Castingagentur angesprochen wurden. Oh, die ist so hübsch, kann die mal modeln? Ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst, vor der Kamera zu stehen. Ich habe jedes Mal geweint. Meine Eltern haben mich dann auch immer in Ruhe gelassen, weil sie so waren, hey, du musst es nicht machen, wenn du nicht willst. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, ich will berühmt sein, aber für eine Arbeit, die irgendwie einen nachhaltigen Impact hat. Also die irgendwas auslöst, was für das Gemeinwohl ist. Und das kann ja Musik auch sein, wenn man halt singen kann.
Yeah.
Modeln wahrscheinlich eher weniger. Aber ich glaube, ich habe mich auch ziemlich lange dafür geschämt, dass ich quasi irgendwas machen wollte, was mich auch exposed. Aber mittlerweile bin ich so, also in welcher Welt schäme ich mich dafür?
Würdest du dir selbst nochmal sagen, okay, du willst berühmt sein?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also, es kommt immer aufs Timing drauf an, wann du mich das fragst. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hatte die letzten Wochen einen ziemlich üblen Shitstorm. Und auch hier sage ich, nicht alles ist ein Shitstorm. Manchmal ist es auch berechtigte kollektive Kritik. Okay? Period. In meinem Fall war es ein Shitstorm. Was definiert einen Shitstorm? Rechte wünschen den Tod. Bedrohen dich deine Familie, diffamieren dich, degradieren deine Arbeit, suchen Sachen im Internet aus dir raus, nur weil du einen rechtsextremen Sänger kritisiert hast. Das ist ein Shitstorm, per Definition.
Yeah.
Liebe Freunde, Genossinnen und Kameradinnen, die hier jedes Mal von Cancel Culture schreien, wenn jemand zu Recht kritisiert wird, weil er irgendwas ins Internet rotzt, was halt extrem problematisch ist. So.
Yeah.
Aber dieser Shitstorm, den ich abbekommen habe, den ich sehr oft abbekomme, weil ich eine migrantische Frau bin mit einer politischen Meinung, ich weiß einfach nicht, ob es nicht manchmal angenehmer wäre, wenn die Leute nicht wissen, wie ich aussehe. Wenn ich einfach nur meinen Namen hätte, würde man auch wissen, wer ich bin. Aber mein Hot Take ist, dass die Barriere, dass man mich dann googelt und sich anschaut, wer die ist, deutlich geringer ist, als wenn man sowieso direkt in die Fresse meine Fresse sieht. Hm. Und dadurch, dass ich halt Faschos und Frauenhasser anziehe, wie das Licht die Motten, merke ich manchmal schon, ich komme an meine Grenzen, weil ich will ja ein gutes Leben führen. Ich will ein gemütliches Leben. Ich will das, was der österreichische Durchschnitt hat. Ja? Hm. Ich will nicht viel hackeln. Ganz ehrlich, it's a scam. Ich will nicht irgendwie Uri Hustlerin sein.
Ich schwöre es dir, ich bin einfach an einem ähnlichen Punkt. Ich war früher immer so, ich muss das und das machen. Und ich irgendwie so, am besten schreibe ich jetzt zwischendurch noch 15.000 Bücher und mache noch 13.000 Lieder oder so. Exactly. Ich bin echt so, girls, I wanna chill.
Ja, also.
Actually wanna chill. Das ist halt auch so in dieser Kunstwelt. Ich dachte halt immer so, okay, keine Ahnung, wie verdient man Geld? Mm. Wie ist das überhaupt? Ist das ein Job? So, natürlich wusste ich nicht, dass es ein Job ist. Da dachte ich immer so, alles, was ich mache, was irgendwie dazu führt, dass ich irgendwann mal vielleicht Geld damit verdiene, ich muss so dahinter sein, ich muss das initiieren. In meinem Kopf war nie der Gedanke, dass irgendwann mal auch Dinge passieren werden, die einfach passieren. Weißt du, was ich meine? So?
Das habe ich noch immer nicht gecheckt. Was? Warte mal, stimmt.
Sachen passieren einfach, manchmal. Ja, dass einfach so Dinge passieren und die du gar nicht erwartest. Weißt du so?
Stimmt.
Und ich dachte immer so, alles muss von mir kommen. Ich muss nur genug arbeiten und genug reinhackeln, dass ich irgendwann mal einen Job habe, quasi so daraus.
Ja, das kapitalistische Märchen.
Ja, ja, genau.
Alle können es schaffen.
Genau.
Friede, Freude, Eierkuchen. Die Welt ist gerecht.
Ja, genau. Und vor allem halt so in der Kunst ist es halt einfach so, ist es einfach nicht so natürlich. Ja. So, es gibt Leute, die machen urgute Musik. Und ich denke mir so, what the fuck, warum spielst du nicht überall?
Ja,
so? Und dann gibt es Leute, die machen einfach den trashigsten Scheiß.
Das stimmt.
Und sind einfach so.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach schwierig. Also bei mir ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ich bin jetzt selbstständig. Also zuletzt habe ich bei Weiß gearbeitet. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das nur gemacht, dass ich mich schon wirklich getraut habe, zu sagen, passt, ich kann Geld verdienen. Aber mein Weg ist halt trotzdem ein unkonventioneller, den sich viele nicht erlauben können. Genau deswegen haben wir auch dieses große Problem mit der Medienlandschaft. Und ich rede jetzt meistens über die Kreativbranche, aber speziell auch über die Medienbranche, weil das einfach so ein bisschen meine Gegend ist. Und da muss ich echt sagen, also ich gebe wahnsinnig viele Workshops, Vorträge zu diesem Wort, das ich mittlerweile hasse, nämlich Diversität, und denke mir da auch so, also große Medienhäuser checken es noch immer nicht, dass sie diverse Perspektiven brauchen. Und gleichzeitig fehlt es aber auch quasi aus meiner Sicht auch seitens des Staates, dass wir sagen, okay, wir fördern jetzt dezidiert Medienschaffende, die BPOC sind, die queer sind, die trans sind. Ja, gerade in diesem extrem transfeindlichen Klima wäre das sehr wichtig, und es passiert kaum. Ja, also es passiert dann schon teilweise, aber wenn man sich dann diese Programme etc. ansieht, sind das meistens trotzdem irgendwelche weißen Cis-Head-Dudes, die eh schon vom Glück geküsst wurden, weil sie quasi Maximilian oder Simon heißen. Also bei allem Verständnis und bei aller Liebe für Menschen, die sowieso strugglen. Und auch Kunst von Männern kann gut sein, ja. Aber wenn man mich jetzt fragt, in den Dingen, die ich empfehle, sind da irgendwelche weißen Cis-Männer dabei? Du wirst sie selten sehen.
Ja.
Nur wenn sie wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Also in meinem Podcast sind alle stabil, waren bisher nur Transmänner, stabile Transmänner, deren Arbeit ich wichtig finde. Und einer der wenigen Cis-Männer, die ich jetzt sehe, dass sie kommen, ist Pero Rossandic von SOS Balkanroute, weil der einfach extrem wichtige aktivistische Arbeit macht. Aber dass ich jetzt den 0815 Haverer, der eh schon überall die Bühne kriegt, einlade. Warum?
Warum? Aber ist das bei dir, also so zum Beispiel, also bei mir ist es halt so, dass das einfach so, weil ich diese Dinge so oder so konsumiere, weißt du, was ich meine? Dass ich oft mir denke so, okay, ich will aktiv darauf achten, aber dadurch, dass ich einfach so bin, wie ich bin und an die Dinge glaube, an die ich glaube und die mir wichtig sind, passiert das bei mir automatisch. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, dummer Vergleich, aber mein Spotify Wrapped anschaue, you won't see a man there.
Okay.
You won't see a man there.
Okay.
Verstehst du, was ich meine? So?
Ja, aber ich glaube,
also ich glaube schon, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Band denke oder so mit Leuten, mit denen ich arbeite, da achte ich schon so aktiv darauf, so mit wem arbeite ich. Ich will einfach mit Flinters und Queers arbeiten, weil mir das einfach
wichtig ist, weil ich glaube, so in der Musik, das ist viel mehr Arbeit, Leute zu finden, die nicht schon in den 15.000 Bands spielen, weißt du? Und Leute zu finden, zum Beispiel meine Schlagzeugerin, die gerade erst studiert hat und die ich einfach auch suchen musste, dass ich sie finde, weil ich einfach wichtig finde, dass sie viel live spielen kann und sich dadurch vielleicht einfach neue Dinge ergeben können. So.
Also ich glaube, was die Gefahr ist bei dieser Herangehensweise, ich bin automatisch stabil oder woke, weil ich ja selbst so bin, da läuft man Gefahr. Weil wenn ich von Diversität spreche, dann meine ich nicht nur weiße Frauen, dann meine ich auch nicht nur weiße Flinter, sondern ich meine dezidiert intersektionale, diverse Perspektiven. Und mein Hot-Tag wäre jetzt, dass du wahrscheinlich mehrheitlich mit weißen Frauen arbeitest, was eh super ist, und weißen Queers, also ich will es gar nicht untermachen, aber ich sage nur, das ist genau mein Problem mit der Musikbranche, mit der Medienbranche. Yeah. Ich war auf einmal, ich war einmal auf einem Panel, da ging es um literally Diversität, okay? Und ich war da mit Mireille Ngosso, super Politikerin oder Ex-Politikerin. Ich war mit Ali Mahlouji, also eh diverse Perspektiven. Und die Agentur, die das quasi geschmissen hat, dieses Event, kommt der Chef danach zu mir und sagt zu mir so, ja, also bei uns wird Diversität groß geschrieben. Wir haben 50% Frauen. Sage ich, was ist mit Migranten? Erste Frage. Zweite, was ist mit migrantischen Personen in Führungspositionen? Das ist nämlich echte Diversität. Alles andere ist für mich österreichischer Standard. Ich adaptiere mich nicht mehr zum österreichischen Standard, weil wir offensichtlich hinten nach sind, was sehr viele Sachen angeht. Nicht nur diesen Diskurs zur Diversität, sondern auch, wie berichtet man über gewisse Dinge, die halt ein bisschen schwierig aufzubereiten sind, weil ich will keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen geben. Also man muss sich schon damit beschäftigen und wie gesagt, man muss eh intersektional denken. Aber ich bin es einfach so leid, dass es hier irgendwie heißt, und ich meine jetzt nicht mal dich persönlich damit, aber so dieser... Diese Wolke, die über uns allen schwebt, ist, ach, solange eine Frau dabei ist, passt das sie. Aber dann ist es meistens nicht mal eine Working-Class-Frau, sondern eine Frau, die halt leider wirklich die Ressourcen hatte, dass sie halt Musikunterricht nimmt. Für mich, aus meiner Perspektive, als ein Gastarbeiterkind, ist es undenkbar, dass ich Klavierunterricht nehme. Ich bin auch im Land aufgewachsen. Das war nicht Teil meiner Realität. Es war nicht Teil meiner Realität, dass ich Journalistin werden kann. Weißt, meine Eltern haben zu mir gesagt, die ersten 6 Jahre, bitte mach keine politischen Inhalte, du bist eh schon die Ausländerin. Du machst damit nur unbeliebt und machst dir dein Leben schwer. Yeah. And turns out, they were right. Yeah. Sie haben aber nicht gesehen, dass ich diese gläserne Decke durchbrechen kann, was ich sehr wohl geschafft habe. Yeah. Aber ich bin die Ausnahme zur Regel. Es kann eigentlich nicht wahr sein, dass ich die Ausnahme zur Regel bin. Ich bin ja auch weiß. You know what I'm saying? Wie schwierig haben es denn schwarze Medienschaffende hier, die Praktika machen dürfen, aber nie übernommen werden. Darüber müssen wir sprechen, wenn wir über diese Diversität sprechen und nicht über, ist da eine Flinterperson dabei? Bei Gott, es ist mir wurscht, weil mittlerweile wissen wir hoffentlich alle, auch weiße Frauen sind problematic as fuck. Also sorry, das ist einfach so. Schau dir an, wie heißt sie? Die Weidel. Die ist nicht nur eine Frau, die ist auch in einer also in einer queeren Beziehung und in der Schweiz mit einer Woman of Color. Und trotzdem ist sie die AfD-Chefin. Und trotzdem rotzt sie Sachen ins Internet und die Leute fühlen sich abgeholt, weil sie sich denken, naja, so rechts können die nicht sein. Das ist doch eine Lesbe. Weißt du, was ich meine? Deswegen, so. Sorry, es war kurz Rage-Moment, weil ich echt so bin. Ich bin so leid, irgendwie mich irgendwo hinzusetzen und über Diversität zu reden und was sich ändern muss. Und dann reden wir über Frauen, for fuck's sake.
So. Was ich gerne mit dir noch besprechen würde, ist, dass dein Vater hat ja zu dir gesagt, du sollst ein Buch schreiben. Also du willst ein Buch schreiben. Du willst ein Buch schreiben.
Und er meinte, ich sei Journalistin.
Genau. Dann. Hattest du dir danach jemals wieder gedacht, du willst ein Buch schreiben?
Ich schreibe gerade ein Buch. Das Ding ist, ich habe mir geschworen, ich werde das nie wieder machen, dass ich in einem öffentlichen Setting sage, dass ein Buch kommt, wenn ich nicht weiß, ist es fast fertig. Weil ich hätte es schon vor 2 Jahren gemacht, ja. Dann kam das Leben dazwischen, dann kamen Planänderungen, weil ich wollte eigentlich kein Sachbuch schreiben. So, ich wollte immer einen Roman schreiben, ich noch immer. Aber Sachbuch war dann irgendwie nahegelegen, doch, weil ich einfach sehr, sehr viele Inhalte schon gemacht habe, die sich bestens dafür eignen, dass sie eine gute Basis sind für ein sehr gutes Sachbuch. Und ich bin jetzt 30 von 10 happy, dass ich das genauso mache, wie ich es mache. Das kommt nächstes Jahr raus, im Herbst, inshallah.
Krass.
Genau.
Wenn du jetzt so darüber denkst, dass du ein Buch schreibst, was sind da so Dinge, die du vielleicht gelernt hast, während du dieses Buch geschrieben hast?
Ich schreibe immer.
Genau, während du dieses Buch schreibst. Übers Schreiben selbst.
Wo fange ich an? Wo fange ich an? Erstens, Schreiben ist und war immer mein Ventil. Zweitens, Schreiben ist sau viel Arbeit. Das Ding ist, ich weiß, dass Schreiben viel Arbeit ist. Aber es ist was anderes, ob du eine Kolumne schreibst, eine Reportage, ein Porträt, ein Interview oder ob du ein ganzes Buch schreibst. Mhm. Okay? Das ist einfach eine ganz andere Form von Denken und zu Ende denken. Denn oft geht es sich in Artikeln nicht aus, beziehungsweise soll ich meine Meinung ja gar nicht so einbringen, was ich versuche nicht zu machen, wobei diese Journalismus muss objektiv sein, bin ich auch so, ja, aber wessen Perspektive? Wessen Perspektive? Ja, ja. Ist Florian Klengs Perspektive?
Ja, wovon
bei
gehen wir
Gott,
aus?
Objektiv, ja, ja. Meine Freunde und ja, Freundinnen, ja, ja. I do not know about that. So, deswegen bin ich so, diese Objektivität gibt es nicht. Es gibt eine journalistische Sorgfaltspflicht, an die man sich halten muss und das mache ich aber jetzt zurück zu dem. Bei einem Buch ist es einfach eine andere Geschichte, weil du wirklich nochmal quasi was dranhängen musst. Ja, quasi du hast eine These und dann musst du da noch was dranhängen, weil du willst ja nichts schreiben, was schon geschrieben wurde. Weißt du, was ich meine? So, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass ich immer öfter checke, dieser Take, Deutsch ist der Schlüssel zur Integration, it's a scam, ja? Weil ich habe Deutsch besser beherrscht als meine Erstsprache Bosnisch und trotzdem wurde ich Tschusch genannt. Mm. Und trotzdem hat man mir gesagt, ich werde eine Österreicherin sein. Und je mehr ich die deutsche Sprache für mich benutze und aneigne in einem sehr befreienden Setting, desto mehr realisiere ich, it's all a scam. Dieses Code-Switching, was ich gemacht habe, besonders eloquent sprechen, hochgestochen sich ausdrücken, verschachtelte Sätze, urkompliziert sich ausdrücken, das habe ich alles gemacht, damit ich Anerkennung bekomme von einer Mehrheitsgesellschaft, die mich nie anerkennen wird. Deswegen bin ich so, fuck that. Wirklich. Also ich bin mittlerweile so, ich habe es mir als Aufgabe genommen, dass ich dieses Buch so schreibe, dass es auch Menschen verstehen, deren Erstsprache nicht deutsch ist, die sich noch nie mit Feminismus auseinandergesetzt haben, die nicht checken, was heißt eigentlich Queerness überhaupt. Weißt du, was ich meine?
Yeah.
Also nicht, dass migrantische Menschen nicht wissen, was Queerness heißt, das ist auch so ein Mythos. Aber ich meine damit, wie erreiche ich Menschen, die von der Literaturbranche nicht erreicht werden? Und Sprache ist key. Aber Sprache soll nicht ausschließen. Yeah. Sprache soll auch nicht irgendwie zeigen, wie smart ich bin. Ja? Also es gibt Settings bei Ärztinnen oder im Amt, wo ich merke, wenn ich Alexandra Stanic bin, ohne zu verstehen zu geben, wie smart ich bin, indem ich mich ausdrücke, werde ich anders behandelt. Also es ist wirklich arg, wie ich merke, in der Sekunde, in der ich mein Deutsch anpasse, je nach Setting, ich werde mehr respektiert. Und das macht mich umso wütender. Ja. Weil meine Eltern verdienen auch Respekt, auch wenn sie gebrochen Deutsch sprechen. Es muss nicht geschliffen sein, dass sie Respekt abbekommen. Ja. Und ich merke im Schreiben, dieser Prozess muss ich ein bisschen verändern, eben dass ich simpel mich ausdrücke, dass ich komplizierte Dinge so aufbereite, dass sie jeder checkt. Ja?
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich durch das Buch noch mehr gelernt habe, den ich selber habe.
Und was war dann so der Entschluss, okay, ich schreibe jetzt ein Buch?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Schau, du bist TV-Journalistin.
Danke.
Das heißt, die ein oder andere Journalistin oder Journalistin, ich kenne. Also danke. Wirklich. Ich dachte ziemlich lange, meine Perspektive hat keinen Platz. Aus zwei verschiedenen Seiten, die beide falsch sind. Einerseits dachte ich, alles wurde gesagt. So, was ich zu sagen habe, stimmt nicht. Und das andere war, das wird niemals die meisten deutschsprachigen Personen interessieren. Und dann war ich aber Ende des letzten Jahres so wütend über die politische Entwicklung, dass ich so war, dieses Buch braucht es mehr denn je. Und das war so der Status, dass Kickl fast zum Kanzler geworden wäre, ja. Dieser Typ, der sich als Volkskanzler bezeichnet, zuletzt hat das Hitler gemacht, nur für den Kontext, ja. Was man hier sagen möchte, ist alles nicht so schlimm, muss kurz passieren, damit man dann wieder... Nein, einfach. Und das war so für mich der Moment, wo ich gecheckt habe, ja, diese Wut, die ich habe, aber auch die Lösungsansätze, die ich bieten kann, nach über 10 Jahren Schreiben am Buckel, die verdienen es auch, festgehalten zu werden in einem Buch.
Mhm. Weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich so, wenn man so deine Videos anschaut, dann spürt man da ja einfach voll viel. Und irgendwie spüre ich dann immer so, auch so in mir so diese Wut. Und du setzt dich mit so vielen Themen auseinander. Und ich frage mich immer so, wie schafft man es, mit dieser Wut umzugehen?
Also mein Weg, damit umzugehen, mein Ventil ist halt das Schreiben. Die Videos sind dazugekommen, weil ich halt mit der Zeit mitgehe, ja. Also ich weiß noch, was ich bei Weiß war, damals noch Redaktionsleitung von Weiß Österreich, habe ich mich extrem gesträubt, Videos zu machen. Ich wollte es nicht. Und wenn ich nur 1 Minute Videos machen musste, nur für meinen Teaser, für meine eigene Geschichte, hat das wirklich einen Tag gedauert, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, wie ich aussehe. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es ging mir darum, dass ich mir dachte, wieso schaue ich so ernst? Wieso drücke ich mich so schnell aus? Wieso schlucke ich Buchstaben? Wieso verspreche ich mich? Ich habe mich wirklich nicht damit beschäftigt, wie wertvoll die Inhalte sind, die ich mache, sondern es ging nur darum, wie ich das übertrage. Und das war so der Moment, wo ich gecheckt habe, ah, wenn du in diesen sozialen Medien als Journalistin, und ich war ja eine der Vorreiterinnen, jetzt gibt es viele Leute, die sagen, journalistische Content Creator, ja, damals hat das noch niemand gemacht. Damals muss ich mich die ganze Zeit Influencerin bezeichnen lassen, weil ich halt die Inhalte auf Instagram schon gemacht habe.
Yeah.
Ich habe kein Problem damit, Influencerin zu sein, ich will auch Influencerin sein, ich will alle Influencer, die nicht rechts wählen. So, mein Bruder, was jetzt? Was jetzt? Natürlich will ich influencen, deshalb schreibe ich. Also jeder, der was anderes sagt, lügt. Natürlich willst du mit deiner Musik auch irgendwas beeinflussen.
Ja, ja,
vielleicht verschiedene Dinge, aber so. Also ich habe kein Problem per se mit dem Wort Influencer und ich will auch, dass das andere Content Creator für sich ownen. Ist eine tolle Sache, wenn man das macht, ja. Aber es hat immer so eine low-key, misogyne, wie sagt man, so eine misogyne Unterton, weißt du so?
Genau,
Wenn ich nicht die Influencerin bin, bin ich halt die Aktivistin. So, und um jetzt zurückzukommen zu dieser Wut. Ich habe dann gecheckt, okay, ich habe etwas, was für sehr viele Menschen wertvoll ist, nämlich den Mut, meine Wut zu zeigen. Und deswegen muss ich mich ein bisschen loslösen von der Idee, wie ich aussehe, wie ich was sage. Ich wollte nie einen Podcast machen. Ich habe mir jahrelang gesagt, wirklich, alles stabil hat viel länger gedauert als notwendig, weil ich dachte, ich kann nicht gut reden. Weil ich dachte, man hört das Rollen der Erde zuerst. Ich habe mir original einen Coach genommen, okay? Einen Typen, der sich perfekt auskennt mit Podcasts und TikTok, dies, das. Super Typ. Und der meinte, Alex, auf gar keinen Fall Sprechertraining. Aber ich wollte nämlich ein Training machen für den Ausdruck und für die Kommunikation. Und er meinte so, nein, dein USP ist die Art und Weise, wie du sprichst. Lass dir das bloß nicht nehmen. Genauso sollst du reden und genauso emotional sollst du bleiben. Und ich habe das irgendwie dann für mich geclaimed und war so, gut, nachdem weiblich sozialisierte Personen kaum Wut nach außen hintragen, möchte ich eben die Person sein, die sie dazu ermuntert, dass sie das machen. Und ganz ehrlich, Crystal, ich kriege dafür extrem viel Hass. Also Qualitätsmedien, unter Anführungszeichen, haben in der Vergangenheit über mich berichtet, dass ich zu radikal, aggressiv, unhöflich, sagt eher ein paar smarte Sachen, aber die Art und Weise geht halt wirklich gar nicht. Das ruiniert den Diskurs. Aha! Ich ruiniere den Diskurs. Nicht irgendwelche Rechten, die von Servus TV eingeladen werden, die quasi sagen, es gibt zu viele Ausländer. Die sind nicht das Problem. Ich bin das Problem, weil ich das anspreche. Are you for real? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und je wütender ich wurde, desto mehr wurde ich ausgegrenzt, vor allem von der österreichischen Medienbranche. Als ich mich selbstständig gemacht habe, alle, also 90% der Anfragen kamen von Deutschland. Wie kann das eigentlich sein? Wen gibt es hier in Österreich, der so ist wie ich? Name one! Name one person who does the shit that I do. Wo ist die Anerkennung? Wo ist die Kolumne in einer Zeitung? Wo ist das fucking Format im Fernsehen, to be honest?
Yeah.
Wo? Funk hat's gecheckt in Deutschland. Funk hat extrem viele diverse, migrantische Personen, queere Personen, Perspektiven, wo sie checken, die machen irgendeinen Unterschied. Und ich weiß, ich mache einen Unterschied. Das sagt mir meine Community. Das sagen mir die Leute, die anfangen zu weinen, wenn sie mich sehen auf der Straße und sagen, wegen dir habe ich mich getraut, mich zu outen. Wegen dir habe ich meinem Onkel Wolfgang gesagt, er soll scheißen gehen. Also ich weiß das. Und die Leute, die mir folgen, wissen das. Und deswegen hast du mich hier eingeladen. Wo ist die österreichische Medienlandschaft eigentlich? Ich wurde zu einem anderen Podcast eingeladen, ganz offen gesagt, mit vielen Grüßen an Mimi. Das war eine migrantische Person, die mich da eingeladen hat. Ja? Das war ein Podcast, der mich vor Jahren hätte einladen können, aber sie sind nie auf die Idee gekommen. Ich glaube nicht mal, dass sie das aus Boshaftigkeit machen. Es ist auch nicht mein gekränktes Ego, denn ich habe ja meine Anerkennung, meine Bestätigung von den Leuten, wo es drauf ankommt. Aber die Tatsache, dass meine Wut mich ausschließt aus gewissen Diskussionen, einfach nur, weil man dieses Unbequeme nicht aushalten möchte, das ist bezeichnend für die Kreativbranche. Und dieses Rammstein-Ding, das du erwähnt hast, hässliche Grüße an Tarek Leitner, den ich gebeten habe, mir zu helfen, als dieser Typ, dieser, was weiß ich, was er ist, Producer, wo er mich Darling nennt.
Ja,
und ich
sage
zum Moderator nach dem dritten Mal, können Sie mir bitte helfen, dass er das unterbindet quasi? Das hört man nicht. Er hat nichts gemacht. Er hat mir in die Augen gesehen und hat nichts gemacht. Bis heute denke ich mir, was ist das für ein journalistisches Versagen, dass man in einem öffentlichen Setting vom öffentlichen rechtlichen ORF eine Person hinsetzt und die muss sich sowas geben. In welcher Welt hätte er den Armin Wolf Darling genannt? In welcher Welt hätte er eine weiße Frau Darling genannt? Vielleicht noch irgendwie, aber wahrscheinlich eher nicht, ja? Und dann bin ich echt so, es ist bezeichnend, dass ich dann nicht mehr eingeladen werde, weil ich bin die Wütende, aber er kann mich Darling nennen. Er kann mich degradieren von 500.000 Menschen und niemand hilft mir. So. Und dann nachher quasi, wenn die Show zu Ende ist, wundern sich alle, warum die Stylish sofort geht. Weil ich bin so, ich gehe hin und gehe wieder. Ich tue nicht Sekt, stoß mal an auf la lustig. It's not funny. It's really not funny. Und das Ding ist halt, ich nutze halt mein Privileg, weil ich bin eine weiße Frau, die deutsche Sprache sehr gut spricht. Ja. Und dieses Privileg werde ich nutzen, solange ich kann. Solange ich Ressourcen habe, werde ich wütend bleiben, damit eben Leute sich auch trauen, besonders Flinter, auch wütend zu sein. Und vor allem Migra-Personen. Also ich weiß nicht, wie deine Zielgruppe ist. Ich hoffe, hier hören ein paar Migra-Personen mit, denn für die mache ich das. Ich mache das für die jungen migrantischen Frauen, die sonst niemanden haben, der ihnen sagt, hey, deine Wut ist angemessen, die kann die Welt verändern. Denn die Wut, die wir haben, die wir in uns tragen, die kann die Welt verändern. Ja? Aber dafür muss man sich erstmal trauen, sie als Werkzeug auch zu nutzen.
Ich habe so, das ist schon urlange her, du warst mal zu Gast bei einem Podcast über die Periode oder so. Weißt du das noch? Egal, whatever.
Keine Ahnung.
Whatever. Und als ich gestern mich so vorbereitet habe, habe ich irgendwie so darüber nachgedacht, okay, so, was verbinde ich so mit dir? Und mir ist sofort diese Folge eingefallen.
Lustig.
Auf jeden Fall habe ich mir das damals angehört und es war für mich so arg, dass du dich da so hinsetzt und einfach so darüber sprichst, wie wir die Menstruation normalisieren sollen und wie da. Weil für mich war das zum Beispiel früher immer so das Ding, also so, als ich gestern darüber nachgedacht habe, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Also ich bin zu sehr großen Teilen meines Lebens einfach ohne jegliche weiblichen Bezugsperson aufgewachsen. Deswegen war das für mich halt noch mehr Topic. Und da war ich damals so, boah, irgendwie finde ich das voll toll, dass es jetzt einfach mal gerade so, dass ich mir das jetzt gerade so anhören kann. Weißt du, was ich meine? So?
Das freut mich richtig. Das freut mich richtig.
Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wie ist das für dich, zum Beispiel auch persönliche Dinge zu teilen? Ist das da für dich in dem Kontext davon, dass du das einfach jeden Tag erlebst oder dass du die Dinge erlebst, dass es für dich so ein, also so andere Normalität hat und dass das für andere anders gelesen wird, weißt du? Ich, als ich zum Beispiel in meiner Musik das erste Mal so sehr explizit über Gewalt gesprochen habe, war das für andere so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und für mich war das so, für mich war das for real so, Leute, das ist normal für mich. Für mich war das normal. Für mich ist es eher komisch, dass ihr das nicht, dass ihr das einfach nicht erlebt habt. So, weißt du, was ich meine? So nicht, dass das jeder erleben muss. Das sage ich damit gar nicht. Es war einfach so ein urgroßes Ungleichgewicht. Und ich habe irgendwie so gestern darüber nachgedacht, so, wie ist das für dich? Weil du teilst ja schon auch viele persönliche Dinge.
Also erstmal habe ich das richtig verstanden, dass du über Gewalt gesungen hast, die du erlebt hast. Okay, das tut mir richtig leid. Ja. Das tut mir richtig leid.
Danke.
Das sollte natürlich nicht unsere Norm sein, aber sagen wir so, ich bin auch in einem Setting aufgewachsen, in dem das irgendwie Alltag ist im sozialen Umfeld, um das möglichst vage zu halten. Die Sache, ob ich persönliche Dinge teile, es ist immer eine sehr bewusste Entscheidung und die Leute überschätzen das ein bisschen. Ja, also ich denke mal so, ihr wisst gar nichts von mir.
Ja.
Wirklich, ich denke so, ja, keine Ahnung. Ihr wisst nur das, was ich kuratiere und euch präsentiere. Und das ist halt, wie soziale Medien funktionieren. And that's fine. Aber wenn ich über meine Gastarbeitereltern zum Beispiel schreibe und da anreiße, dass wir arm waren, dann heißt das nicht, dass die Leute wissen, was das wirklich bedeutet. Dann heißt das nicht, dass sie wissen, wie arm wir wirklich waren. Und das müssen sie auch gar nicht wissen. Ich habe mich dazu entschieden, weil es so ein Tabuthema ist.
Also oft reicht es ja schon so, wenn es einfach so ein kleiner Klimps ist, weil für die Leute ist das dann ja das schon so unverdaubar irgendwie.
Stimmt. Das Ding ist halt, ich bin halt immer die unbequeme Person, egal wo ich hinkomme. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht, ja. Die Leute, wirklich, es ist mir nicht einmal passiert, dass der Boyfriend von einem Fan von mir, also von einer Maus, die meine Arbeit irgendwie unterstützt, sagt, hey, du bist eigentlich eh urlaubernd. Und ich mir denke, mein Bruder, was hast du für ein Bild von mir? Nur weil ich nicht mundtot machen lasse, nur weil ich eine Meinung habe, heißt das nicht, dass ich nicht leiwand bin. Ich bin urlustig, ich bin urlieb. Also, period, das ist einfach so. Ja. Aber gleichzeitig, die Leute projizieren halt irgendwas in dich hinein. Ja? Wenn du dann halt die bist, die irgendwie persönlich sagt, ja, keine Ahnung, ich habe vor 5 Jahren Selfies gepostet, wo ich weine. Also, wenn du würdest nicht glauben, viele Menschen durch meine Tränen irritiert waren, Aufmerksamkeit will sie, Fame will sie, Klicks will sie. Nein, was ich wollte, ist mir irgendwo einen Raum zu geben, zu sagen, es ist okay, dass du dich so fühlst. Und das klingt so banal, aber genau das ist es. Und die Leute halten das nicht aus, weil in der Sekunde, in der du abseits der Norm lebst, arbeitest, atmest, bist du ein Problem. Also die Tatsache, dass du über Gewalt gesungen hast, macht dich zum Problem. Das Problem ist nicht die Gewalt, sondern das Problem ist, dass du das kritisierst oder ansprichst, weil man alles so ein bisschen, vor allem in der österreichischen Mentalität, schön unter den Teppich kehren, war nie ein Thema. Unsere Opas waren alle im Widerstand, wir wollten das alle gar nicht, die übliche Leier, ja, und ich muss aus dem ausbrechen, weil das meine mentale Gesundheit nicht packt. Also wirklich, ich bin so, ich möchte mich befreien aus diesen Zwängen des Kapitalismus und des Patriarchats, dass wir immer nur über die guten Dinge sprechen, über die Erfolge. Nein, ich möchte über die Niederlagen sprechen. Ich sage jedes Mal, wenn ich vom Podcast erzähle ich jedes Mal, ja, die Leute sehen so shiny 80k Follower auf Instagram, was so viel ist für österreichische Verhältnisse, für eine Journalistin, sage ich jetzt. Ja. Ja. Weil natürlich mache ich jetzt keine Lifestyle-Inhalte, mehrheitlich nicht, sondern halt hochgradig politische. Mhm. Also diese 80.000 sind einfach Menschen, die politisch interessiert sind. Das ist wahnsinnig viel. Aber ich sage trotzdem erstmal, wenn ich über den Podcast rede, ja, bevor ich zu meinem Netzwerk gegangen bin, zu der Agentur, habe ich irgendwie 30 Kundinnen angeschrieben, wollte sie bei mir schalten. Keiner wollte schalten, weil ich zu politisch war, ja, im Podcast. Instagram wollten alle, weil hübsches Gesicht, Beauty-Norm, die Stars, Ananas, ihr wisst schon, ja. Aber das war schwierig und über diese Niederlagen müssen wir sprechen, genauso wie wir über Missstände innerhalb der Gesellschaft sprechen müssen. Dieses Menstruationsthema, also ich hatte das irgendwann so satt, ich habe eine Fotostrecke gestartet, die hieß damals noch so low-key, ein bisschen corny Name, aber ich wusste es nicht besser, sowas wie It's all about our blood. Weil das ist es ja de facto, ja. Es geht eigentlich nur um unser Blut, aber indem es halt nicht um unser Blut geht. Wir sehen in der Werbung irgendwelche blauen Flüssigkeiten, irgendwelche Frauen, die auf Betten herumtanzen, sich ihres
die
Lebens...
Die gut riechen.
Literally.
Und alle glücklich sind.
Und ich war so wütend, weil ich halt Urinationsschmerzen hatte damals und habe einfach Erdbeeren genommen und habe die zerquetscht und mir in der Hand gehalten und ein Foto davon gemacht und auf Instagram gepostet. Die Leute sind ausgezuckt und zwar sehr, sehr viele Frauen. Sehr viele Frauen meinten, ich poste ja auch keine Scheiße. Okay, dann dürfen Männer aber auch Sperma posten. Ich war so, you don't get it. Und das war halt dann mein Antrieb, dass ich absichtlich in jedem Raum, in dem ich mich befunden habe, ganz besonders, wenn es keine Flinte waren, habe ich über meine Menstruation gesprochen. Eiskalt, also wirklich gnadenlos. Ich habe so oft erwähnt die Menstruation und wie arg ich das finde, dass man das so tabuisiert, bis ich irgendwann im Kopf in dem Raum war, wo das für mich normal ist. Und jetzt ist es, glaube ich, so ein bisschen wie bei dir. Ich gehe jetzt irgendwo hin, ich rede über die Menstruation, dann merke ich, die Leute sind schon am Boden. Ja, schau am Boden, mein Bruder, schau am Boden. Aber das ist halt, was passiert, ja, so. Und das ist halt, glaube ich, irgendwann, je mehr Tabus man bricht, desto mehr ist es einem egal. Ja?
Ja, das stimmt. Ja. Weil irgendwann hat man den Punkt überschritten, dann ist man so.
Mir hasst mich eh schon, ist doch wurscht. Ja, ich wollte mich auch Ulla nicht outen, weil ich eh schon Projektionsfläche war für so viel Hass, weil ich Migra bin, weil ich eine Frau bin, weil ich Working Class bin und weil ich halt linksgesinnt bin. Ja? Das war schon so arg, das auszuhalten, dass ich nicht noch on top of it mir anhören wollte, dass ich diese Kampflesbe bin. Ja. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, so, wait a second. Dann spiele ich ja nach den Regeln von Leuten, die ich nicht ernst nehme. Aber das ist ja, glaube ich, schwierig. Aber je öfter man das macht, desto mehr Übung. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und irgendwann ist der Muskel so trainiert, dass es dir egal ist und es abprallt wie Regentropfen von einem Regenmantel.
Über das Thema Queerness wollte ich mit dir eh auch noch sprechen.
Let's go.
Ich hatte früher, als ich jünger war, I didn't give a fuck about a man.
Sehr gut. Wir wären gute Friends geworden.
Ich war so am Land so... Was ist das hier? Und top dazu kam halt einfach der Fakt, dass ich einfach 0,0 normschön war und einfach nicht da reingepasst habe. Und jahrelang habe ich mir immer gedacht, fuck, ich kann halt nicht sagen, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock, primär Männer zu daten, weil ich einfach Angst hatte, dass die Leute so sagen, ja, du gefällst ja den Männern nicht. Deswegen ist es ja klar. Darüber habe ich nämlich gestern auch nachgedacht, als ich über dich nachgedacht habe. weil ich einfach mit dir über das Thema Queer Joy reden wollte. Mhm. Weil mir das einfach urwichtig ist. Weil jedes Mal, wenn ich ein Video sehe, wo du deine Malle trägst, denke ich mir so, Slay the Boots House da.
Dankeschön, Dankeschön. Diese Frisur war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.
Bei mir ist es irgendwie lustig, weil ich habe in den letzten Jahren alle Lesbian Styles, alle Queer Styles, alle Bisexual Styles, ich habe alles durchgemacht und ich war immer nur so, nee, Leute, nee, ich bin das nicht, ich bin das gar nicht. Ich war so,
das ist so lustig.
Obviously, weißt du? Ich habe mich gestern so gefragt, das, was du schon angesprochen hast, so dieses sich nicht trauen, sich zu outen aufgrund von den Dingen, die du schon genannt hast. Aber ich habe mich auch gefragt, gibt es vielleicht auch Aspekte, die sich für dich in deiner kreativen Arbeit oder deiner Kreativität zum Positiven gewendet haben, seit du dich so out there zeigst?
Urviele Sachen. Also mein Leben ist ein besseres, seit ich mich geoutet habe, auch öffentlich. Also ich habe ja eigentlich gewartet mit dem öffentlichen Coming Out, bis ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, weil ich nicht wollte, dass sie es über Instagram erfahren. Mir war es halt damals wichtig, dass ich klar mache, welche Perspektive habe ich. Denn da kommen wir wieder zu dieser Objektivität. Ja? Ich finde es ist wichtig, dass man weiß, aus welcher Perspektive ist das. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal, wenn irgendwer schreibt, genau wissen muss, wer ist die, was macht die. Aber so quasi mir war es wichtig, dass die Menschen verstehen, wenn ich über feministische Anliegen schreibe, dann passiert das aus einer queer-feministischen Perspektive. Ja? Mhm. Und im Zuge dessen war es mir auch besonders wichtig, dass ich jetzt nicht einen auf ich bin eine bisexuelle Maus mache, die aber halt Transpersonen in ihren Inhalten ausschließt. Ja? Mhm. Also für mich war es unfassbar wichtig, dass Menschen verstehen, dass ich queer denke, schreibe und handle. Und das war unfassbar befreiend. Ja? Die Scham ist halt immer ein bisschen da. Ja? Also muss ich auch ehrlich sagen, es ist wirklich komisch. Ich glaube, straighte Personen können das nicht nachvollziehen. Aber wenn ich ein Foto von mir und meiner Freundin poste, von meiner Freundin und von mir, dann ist da immer noch so ein bisschen eine Stimme, die die Mehrheitsgesellschaft repräsentiert, die sagt so, ah, schau, jetzt machst du deine Queerness zu deinem
deiner whole personality.
Genau, genau. Ja, ja. Weil das höre ich auch richtig oft. Also Leute schreiben mir teilweise Sachen, wo ich mir denke, du kannst froh sein, dass ich dich nicht wirklich in der Luft zerreiße, verbal, für das, was du hier hinrotzt, sondern dich nur blockiere. Weil es so Leute sind, die sagen, also ich wollte jetzt schon seit Jahren, ich war immer ein Fan, aber immer nur gay, gay, gay. Wie geht's, wie geht's, wie geht's? Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin so, geh mit Gott. Geh mit Gott. Schade, dass du da warst. Schön, dass du gehst. Denn du bist hier nicht willkommen. Ja? Also wer nicht versteht, dass ich selbstverständlich in meinen Inhalt noch queere Menschen mit einbeziehe. Yeah. Und besonders, wenn ich das bei Transpersonen mache, kommt sehr viel Backlash und dann bin ich einfach gnadenlos. Also es gibt wirklich, ich spreche so sehr darüber, weil die queere Community ja auch keine homogene Masse ist. Ja?
Yeah.
Natürlich hat ein weißer, schwuler Mann deutlich mehr Privilegien als eine schwarze, non-binäre Person oder als eine Transfrau. Ja? Und darüber muss man reden, ohne dass man jetzt sagt, warum willst du irgendwen spalten? Ich will niemanden spalten. Aber wenn innerhalb unserer Community Anfeindungen kommen, dann stelle ich mich immer an die, die am meisten marginalisiert sind. Und ich glaube, das muss man halt so auch benennen und auch diese Komplexität irgendwie runterbrechen, weil es ist in Wahrheit gar nicht so komplex, ja?
Also ich finde auch gar nicht, dass das so damit zu tun hat, dass dann etwas spalten möchte, genau. Sondern es kann ja auch einfach die Dinge oder es wird ja auch die Dinge dann einfach auf ein anderes Level heben und mehr Menschen sind nicht mehr mitgemeint, sondern sind dabei. Weißt du, was ich meine? Und ich bin immer so, warum bist du so und so, warum bist du so wütend? Und ich bin immer so, hä?
Warum bist du nicht wütend?
Ja, also sei froh.
Das ist doch die Frage, ja. Warum bist du nicht wütend? Ja. Weil du apolitisch bist. Es gibt kein apolitisch. Dann bist du part of the problem, wenn du nicht politisch bist, ja. Wenn ich jetzt so über Romane nachdenke, über Serien nachdenke, das kommt jetzt alles nach und nach, aber wenn es um queere Lebensrealitäten geht, dann geht es meistens darum, dass es kein Happy End gibt. Und das ist auch wichtig, dass man das thematisiert, aber ich habe mir dann immer gedacht, so, ich würde gern zeigen, dass es doch ein Happy End geben kann. Nämlich auch für eine Person wie mich, ein Gastarbeiterkind, ja, das aus einer Ex-U-Community kommt, die bei Gott nicht dafür bekannt ist, wie queer-friendly sie ist. Ja? Und ich wollte einfach zeigen, es gibt diese Queer Joy auch innerhalb unserer Communities, auch in diesen Intersektionen und aber auch irgendwie so für mich ownen, dass ich es sicher nicht zulassen werde, dass man so Stereotype über migrantische Communities reproduziert, indem man jetzt so tut, als ob es keine queeren Menschen gäbe, die Migra sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
weißt du, das Erste, was jetzt irgendwelche Leute mir in den DMs und Kommentaren sagen, ist, schleich dich nach Bosnien, dort wirst du sehen, was sie mit Lesben machen. Und ich mir denke, mein Bruder, geh mal, Händchen haltend, als lesbisches Paar in ein Basel. Ja? Nicht einmal in Oberösterreich, in Wien reicht. Geh mal in ein Basel, in ein Wirtshaus und schau, was passiert, wenn du über Transrechte sprichst. Wie offen die da sind, wie leibend die das finden. Mein Take ist nicht so viel besser. Ja? Auf einer strukturellen Ebene gibt es zwar mehr Schutz, ja? Aber dass wir in einer demokratiegefährdenden Zeit stecken und natürlich, wir sprechen über Kunst und Kultur, aber Kultur ist hochpolitisch, ja, und Kunst auch. Deswegen müssen wir auch darüber reden, dass wir eigentlich in einer Zeit stecken, in der unsere Demokratie massiv gefährdet wird. Und zwar von Rechten, von TERFs, von Menschen, die irgendwie sagen wollen, so, ja, aber so, also man muss jetzt auch nicht überall die Ampeln haben mit den Pärchen. Weißt du, was ich meine? Das kommt ja nicht irgendwo her. Das sieht man ja schon bei Orban, der die letzten 10 Jahre damit verbracht hat, die Demokratie abzubauen. Und wer schüttelt sich die Hände mit Orban? Unsere österreichischen Politiker. Naja, was wird wohl passieren mit Queer Representation, wenn wir wirklich jemanden wie Kickl als Kanzler haben? Wo werden die Förderungen hingehen? Was wird mit frauenpolitischen NGOs passieren? Was für Maßnahmen werden getroffen werden, um Frauen und queere Leben zu schützen? Denn die muss man am meisten schützen. Sie werden gekürzt werden, die Maßnahmen. Finanziell, gesellschaftlich. Und das ist halt das, wo ich mir denke, also da muss man noch ansetzen. Und da muss man auch einen Raum schaffen, dass Menschen eben sich zutrauen, sich zu outen, despite the fact, wo wir politisch stehen.
Ja, also weißt du, was ich mir vorher gedacht habe, als du gesagt hast, als wir ganz am Anfang darüber geredet haben, ob du nochmal gerne berühmt sein wollen würdest. You get it, what I mean.
Yeah.
Und du so gemeint hast, so am liebsten wäre es dir, wenn dein Gesicht, wenn man dein Gesicht nicht kennen würde. Und ich check, was du meinst damit. Aber ich glaube, dass es genau deswegen dein Gesicht wichtig ist.
Oh.
Weißt du, was ich meine? So?
Führ noch weiter aus.
Spaß. Also so, ich will das jetzt gar nicht so, also dass es natürlich mit deiner Sicherheit und alles damit zu tun hast. Aber ich dachte mir, als du das gesagt hast, so genau deswegen ist dein Gesicht wichtig und genau deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du dein Gesicht immer wieder in die Kamera hältst. Weißt du, was ich meine? So, weil genau einfach nur das kleine Crystal dich sehen kann mit einem Mullet. So, weißt, aber das ist das, was ich meine. So.
Ja, voll.
Und natürlich denkt man sich so, ich will nicht, dass mich jemand sieht. Und das ist aber der Rückzug, den wir kennen. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich es schön, dass du wütend bleibst.
Ja, ja,
weißt du, was ich meine so?
Das Einzige, was ich habe.
Ja,
voll. Das Einzige, was ich habe, ist die Wut. Natürlich bin ich manchmal fassungslos darüber, was ich politisch tut. Ich bin traurig, besorgt, wie es meinen muslimischen Friends geht. Ja. Denn wenn du sichtbar migrantisch in Österreich bist, hast du wirklich kein leichtes Leben. Ja. Es ist wirklich schwierig, wenn du ein Kopftuch trägst, wirst du einfach wirklich isoliert, ausgegrenzt, angespuckt, beleidigt. Und das gilt auch für POC und schwarze Personen. Und das besorgt mich unfassbar. Und wenn die Sorge mich übermannt, dann muss ich mich daran erinnern, dass ich aber meine Wut habe. Und es ist urlieb, dass du das sagst. Es ist wirklich auch sehr wertvoll für mich und ich, I don't take it for granted, weil natürlich auch mein Auftritt sich verändert. Ja? Also wenn ich mir Fotos anschaue von vor, was weiß ich, als ich weiß übernommen habe, ganz ehrlich, I was so straight passing. Ich war so Daisy mit den langen Haaren.
Ja, das Foto habe ich gestern gesehen. Ich war so, okay.
Wer hat ist
was
sie?
Getan?
Ich erkenne sie nicht wieder. Und ich war einmal so, ich wollte so einen Trend mitmachen, wie ich früher aussah, wie ich jetzt aussah. Dann war ich so, ach, ich habe mich nicht so verändert. Dann habe ich mal kurz recherchiert, war ich so, ich war eine andere Person.
Yeah.
Das Einzige, was das Gleiche ist, ist das Wesen natürlich. Aber ich war einfach ein anderer Mensch. Und ich bin irgendwie sehr froh darüber, dass ich mich doch traue, unabhängig von diesem feindseligen Umfeld, dass ich weiter sichtbar bleibe. Und es gibt auch eine sehr spannende Studie, die heißt Lauter Hass, leiser Rückzug. Das ist eine repräsentative Studie, soweit ich mich erinnern kann, vom letzten Jahr oder dieses Jahr. Und die zeigt, dass besonders sichtbare migrantische Personen, junge Frauen und Queers im Internet angefeindet werden. Und das erklärt natürlich einiges. Ja? Und die Studie zeigt aber auch, dass deswegen deutlich meiste Hälfte sich nicht mal traut, online was zu sagen, weil sie so Angst davor haben, angefallen zu werden. Und deswegen bin ich so, deswegen braucht es Figuren wie mich, die da bleiben, die dem Stand halten.
Ja.
Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mir selber auf die Schulter klopfen und so. Das klingt jetzt auch so, als ob ich ein bisschen zu überzeugt von mir bin, aber ich bin schon sehr überzeugt davon, was ich mache. Nicht von mir selbst. Ich habe viele Flaws und habe auch Dinge gemacht, die ich so jetzt nicht mehr machen würde und Inhalte, wo ich mir denke, hä, was warst du, was war das für eine Ansicht? Wirklich, ich habe einmal einen Beitrag geschrieben, ist eh schon 10 Jahre her, aber so quasi, ich habe es eh besser ausgedrückt, aber der Take ist, Frauen sollten sich nicht zu sehr schminken. In welcher Welt? Wer bist du? Also wer bin ich, dass ich das sage? Und da war ich halt auch so ein bisschen in meiner Anfangsphase des Feminismus, wo ich viele Dinge nicht verstanden habe. Also ich will damit nur sagen, auch ich mache die ganze Zeit eine Entwicklung durch und das gehört auch dazu. Aber es ist ja auch,
wenn du niemals eine Entwicklung durchmachen würdest, dann würdest du jetzt vielleicht so einen Artikel noch immer schreiben, weißt du, was ich meine? So.
Ja.
Und also ich finde, das ist halt so part of it. Ich bin halt auch urkritisch zu mir selbst, aber dass man halt auch so einen Rahmen findet, mit sich selbst, indem man auch sagt, das war ein bisschen scheiße.
voll.
So, und dass man aber so, okay, jetzt mache ich es aber so und so. Oder jetzt will ich das und das. Und jetzt will ich vielleicht diese Menschen noch mehr sprechen oder mehr zuhören. Und ich finde, das ist irgendwie auch so in unserer Welt jetzt irgendwie so, dass wenn man irgendwas mal getan hat, dass man dann so ist, so man muss immer dazu stehen. Weißt du, was ich meine? Und man kann sich nicht, man kann nicht sagen, Leute, I did some bullshit here.
Ja, es gibt halt keine Fehlerkultur.
Yeah.
Also das Ding ist halt, Fehler werden passieren, so weil die Leute mir immer vorwerfen, naja, aber bei dir darf man, muss man jetzt nicht machen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wie gehst du damit um, wenn du kritisiert wirst? Was ist dein Learning? Wenn du quasi einen auf Double Down machst und sagst so, jetzt erst recht, dann sage ich, das kritisiere ich stark. Aber Menschen werden Fehler machen. Das ist einfach so. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Welche Konsequenzen lerne ich daraus? Ja? Und ich verstehe schon, dass wir so in einem Setting sind, in dem es schwer ist, das einzugestehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man mehr Wohlwollen erleben würde, als man denkt, wenn man das machen würde. Ja? Das ist auch bei so Diskussionen, ich sage ja immer, was kann man machen gegen rechts, dies, das, Ananas. Und ja, Petitionen, ja, richtig wählen, aber auch ins Gespräch gehen mit Menschen. Ja? Also das ist die emotionale Arbeit, die ich von weißen Personen verlange. Dass die sagen, ich setze mich jetzt diesem unbequemen Ding aus und spreche mit meiner Oma, die jetzt auf einmal die FPÖ wählen möchte. Ja? Das heißt nicht, dass man die Oma canceln soll. Das heißt, ich werde mir die Zeit nehmen, meine Oma so lange zu bearbeiten, bis sie eben nicht mehr rechts wählt. Ja? Und das schaffen Menschen oft nicht. Also man will einfach nicht anecken. Man will sich auch nicht mit Menschen umgeben, die nicht einer Meinung sind. Also ich merke oft in Konflikten oder in Diskussionen nur, dass es Menschen nicht aushalten, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich bin voll okay damit. Also ich kann dir widersprechen und dann trotzdem das Gespräch mit dir weiterführen, aber ich merke, die allermeisten Menschen schaffen das nicht. Und vor allem Männer sind kritikunfähig.
Ja.
Also wirklich, man merkt richtig, die halten das nicht aus, wenn jemand sich nicht umstimmen lässt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, warum ich die Neos nicht leibend finde und da sitzt mir ein Neos-Wähler gegenüber, dann wird er nicht okay damit sein. Aber das gehört ja dazu, dass man manchmal auch andere Positionen aushalten muss. Aber
ja, ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass es gar nicht darum geht, dass man immer alle anderen vielleicht davon überzeugen muss, was die eigene Meinung ist. Natürlich will man, dass die Person Sachen checkt, so weißt du, was ich meine. Aber ich glaube, es gibt, wenn ich zum Beispiel ans Land denke, es gibt einfach Leute, die kann ich nicht überzeugen. Aber ich kann einfach nur, ich kann sein und ich kann mit den Leuten im Gespräch einfach nur sein. Das ist oft schon der Fakt, dass diese Leute meine Haare sehen, meine Augenbrauenpiercing sehen, lalalala. Das ist dann schon oft so, die Existenz von mir ist schon genug für diese Menschen, um sich einfach so eingeschüchtert in der Diskussion zu finden und deswegen dann so sind, wie sie sind. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich finde schon, dass man immer dagegenhalten muss.
Ja, also, sicher, weißt du so, sicher. Aber es reicht, also so nur, dass man isst, ist oft schon genug,
das
weißt
stimmt.
du so?
Das stimmt.
Als Anfang einer Diskussion. Weißt du, was ich meine? So? Natürlich will ich nicht, dass irgendwelche Leute irgendwelche Scheiße sagen und ich nichts dagegen halte. So.
Genau.
Aber ich merke einfach oft so, der Fakt, und das ist auch das, was ich mit dem Gesicht vorher meinte, der Fakt, dass man einfach existiert, ist oft schon so arg für Menschen. Und dass du mit einer Wut existierst und dass du mit deiner Queerness existierst, das ist einfach schon so viel, weißt du?
Also ich glaube, Österreich würde mich akzeptieren, wenn ich jetzt nur queer wäre. Aber weil ich ja diese Kolumne geschrieben habe, die du erwähnt hast, quasi, wo ich sage, nicht, ich bin dankbar, dass ich in Österreich bin, Österreich sollte dankbar sein, dass ich hier bin. Allein das bringt Menschen zur Weißglut, weil sie sich denken, jetzt ist die migrantisch, jetzt ist die lesbisch und dann ist sie auch noch goschert, dann traust sie sich auch noch über uns reden, was erlaubt sie sich eigentlich? So, wirklich, also sie halten es nicht aus, wenn man hergeht und sagt, in einer Selbstverständlichkeit, natürlich soll Österreich dankbar sein, natürlich soll Österreich dankbar sein, dass die Menschen wie ich da sind. Was denn sonst? Was würde mit diesem Land passieren, wenn es nicht Menschen wie mich gäbe oder dich gäbe, ja, die einen Unterschied machen? Ja, sie reden über Alma Sadic, die ehemalige Justizministerin, quasi, also ich ist Muslima, dies, das, aber die traurige Realität ist, dass sie die einzige Ministerin war, die 24/7 Polizeischutz gebraucht hat. Unser Bundespräsident fährt mit der U2. Niemand wundert sich, aber Alma Sadic, die nicht einmal gläubige Muslima ist, die muss von der Polizei geschützt werden. Das ist die Realität. Also ich bin auch so, ja, verschiedene Meinungen. Wir können uns widersprechen, ist das Kunst, ist das keine Kunst, ist das Schulprojekt, ist das, kann man da was machen?
Ja, ja.
Aber es gibt gewisse Dinge, die sind unverhandelbar.
Die sind unverhandelbar, ja.
Und es gibt ein wahnsinnig gutes Buch von Johannes Hilje, einer der wenigen Männer, die ich empfehlen werde, Propaganda 4.0. Und da geht es genau darum, dass sich der Diskurs verschiebt mit Rechten. Denn die tun so, als ob man balanciert ist, wenn man alle Meinungen stehen lässt. Aber das stimmt nicht. Denn in der Sekunde, in der wir eine Position stehen lassen, die unsere Demokratie gefährdet, das klingt so lala Politik, das ist nicht die Balance. Die Balance ist in der Sekunde nicht mehr da, wenn man jemanden wie einen AfD-Politiker vor Millionen von Menschen reden lassen kann, warum es sowas wie eine Remigration braucht, unter Anführungszeichen. Ich zitiere nur, also das Wort soll man ja nicht so verwenden, aber als Zitat quasi. Und dann denke ich mir so, das ist nicht, wie man Diskurse führt. So nicht. Denn wenn menschenunwürdige Werte, rassistische, klassistische Sachen hingerotzt werden, dann ist das schon demokratiegefährdend. Mhm. Und wenn dann Journalisten sagen und hergehen, ja, hier ist der Ritterschlag, das ist anerkannt, dann ist das noch mehr eine Gefahr für die Demokratie. Mhm. Und das verstehen Menschen nicht. Mhm. Also natürlich gehe ich nicht mehr in ein Panel, wenn ich weiß, da ist irgendein FPÖ-Polizeigewerkschafter. Das habe ich früher gemacht, weil ich mir dachte, ich muss das jetzt machen als Medienschaffende. Ich muss mich exposen, ich muss den Diskurs suchen, bis ich gecheckt habe. Nein, ja. Die werden nicht lernen wollen von mir. Und auch dieses, ich bin immer die ewig Wütende. Als ich das nicht gemacht habe, Crystal, wurde ich nicht ernst genommen. Mm. Ich wurde unterbrochen. Ich meine, ich werde sowieso nicht ernst genommen, aber ich wurde unterbrochen. Mir wurde kaum Redezeit gegeben. Wenn, dann hatte ich die wenigsten Minuten zu reden und dann habe ich immer gecheckt, ah, ich muss eine eher unter Anführungszeichen männliche Diskussionskultur annehmen, nämlich Menschen unterbrechen, laut werden, wenn mich jemand unterbricht und meinen Punkt zu Ende führen, egal wer mir dazwischen redet. Und das wurde dann als aggressiv abgestempelt. Wenn ich ein Cis-Mann wäre, wäre ich leidenschaftlich. Ja? Naja. Aber ich habe meinen Frieden damit gefunden. Mhm. Die ewig wütende, ja, super, klingt wie ein toller Titel, nehme ich gerne an.
Aber wir kommen zum Ende des Gesprächs. Ich bin eine Moderatorin. Book me.
Ich wollte dich aber was fragen, bevor wir Schluss machen. Ja, darf ich dich noch was fragen?
Ja, ja.
Was war so ein Fehler, den du bereust?
Also ich glaube, so inhaltliche Dinge, also weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es gibt schon so Dinge, die ich bereue in dem Sinne von, wie ich gearbeitet habe lange. Also ich glaube, dass es viele Situationen gegeben hat, wo ich zum Beispiel mit Männern gearbeitet habe, wo ich schon lange gewusst habe, dass diese Personen zum Beispiel nicht gut zu mir sind und mich nicht hören und mich nicht respektieren als die Künstlerin, die ich geworden bin in den letzten Jahren und nicht früher gesagt habe, du bist einfach ein Arschloch.
Ja, ja.
Und nicht früher gesagt habe, hey, so wie du mit mir umgehst, indem wir miteinander arbeiten, obwohl das mein Projekt ist, du hast hier überhaupt keinen Platz. Und wie diese Personen vielleicht auch über andere Menschen geredet haben, die zum Beispiel jetzt einfach nicht Cis-Männer sind, da hätte ich, glaube ich, schon viel, viel früher einfach oft sagen müssen, verpiss dich einfach.
Ja. Ja.
Aber es ist einfach auch schwierig, wenn man irgendwie 19 ist und dann halt einfach da reinkommt und sich anschaut, hä, wie mache ich das jetzt alles? Und also ich hatte einfach ganz lang diese Stärke von, also mir selbst gegenüber auch null. Ich glaube, ich bin ganz anders, ich gehe ganz anders mit mir um und deswegen erwarte ich das auch, dass andere Leute ganz anders miteinander umgehen.
Ja, ja.
Also deswegen kann ich das einfach nicht mehr so tolerieren und so. Ja, ich glaube, das ist es eher.
Ja, ich glaube, das geht den meisten Menschen so, oder? Also ich glaube, jeder, der irgendwie kreativ arbeitet und sich dann ein Team suchen möchte und so, also ich kann es wirklich nachvollziehen, dass man da irgendwie sagt, scheiße, ich habe da eigentlich viel zu viel oder viel zu lange mir irgendwie was gegeben, was eigentlich gar nicht gut für mich war, aus den falschen Gründen oder aus Gründen, die mir so quasi präsentiert wurden. Ja.
Weil es einfach auch oft diese Bilder, die mir dann irgendwie gegeben worden sind, so du bist die, die gut singen kann, du bist die, die irgendwie crazy ist. So, Leute, ich bin nicht verreckt, weil ich verreckt sein will, ich bin nicht kein Paradiesvogel, sondern ich bin halt einfach nur so ich.
Ja, voll.
Ich mache da einfach so das, was ich mir denke und so, das war das halt, glaube ich, auch oft so, diese Bilder, die mir aufgezwungen worden sind, wo ich glaube ich, auch vielleicht überlegt habe, ob ich diesen Bildern entspreche. So, und das ist für mich schon mir selbst Verrat gegenüber.
Ja, nein, weißt ich verstehe du? Das. So? Ich bin froh, dass du das die Zeit hinter dir gelassen hast.
Danke.
Ohne Spaß.
Okay, also wir kommen zum Ende.
Ich liebe diese Stimme, es ist ein alter Ego.
Es ist meine Synchronstimme. Also, wer von euch bitte Synchronsprecherinnen braucht? Book me. Spaß. Wir schließen diese Folgen immer mit der Frage, die vielleicht ein bisschen cheesy ist, but I don't fucking care. Was gibt's gerade so für Dinge in letzter Zeit oder heute oder whatever, die dich gecatcht haben, die dich inspiriert haben, wo du sagst, bam.
Die mich gecatcht haben?
Ja, die dich einfach so inspiriert haben, wo du dir so denkst, wow.
Ah, ich weiß schon. Ich war jetzt...
Boah, du bist urschnell. Ganz viele Leute brauchen richtig lang.
Ich hatte drei Optionen, das habe ich kurz überlegt.
Drei Optionen?
ADHS! ADHS! Das ist der einzige Wort, das man halt schnell denkt, also manchmal. Ich war jetzt circa 10 Tage offline und das war die größte Inspiration, die ich hatte. Also ich war in Bosnien bei meinen Eltern, die haben keinen Empfang und kein Netz und kein Internet, weil sie so quasi an der Grenze zu einem Nationalpark sind. Und ich habe echt gemerkt,
so fühlt sich Ruhe an. Also wirklich.
That's life.
Ohne Spaß. Es ist wirklich ein anderes Leben, wenn man nicht darüber nachdenkt, was online passiert, wenn man keinen Zugang hat zu digitalen Räumen, dann wird die Welt auf einmal wieder greifbar. Also für mich ist es so, ich versuche schon reduzierter zu sein, also auf sozialen Medien, so erst ab 10 morgens bis nach 20 Uhr nicht mehr, samstags immer offline. Also ich glaube, ich habe eh schon einen besseren Zugang als die meisten Menschen, aber nach diesen 10 Tagen war ich so, in welcher Welt gehe ich zurück zu meiner Routine? Das geht nicht mehr. Dass ich irgendwie bei jedem Stressfaktor zu meinem Handy greife, quasi um damit zu copen, das zu bewältigen, das, ich muss was anderes finden. Mm. Und ich mache jetzt gerade wirklich eine radikale Umstellung. Wie kann ich weiterhin die Inhalte, die ich mache, machen? Weil es geht ja nicht darum, dass Schreiben, Fotografieren und Videos machen das Problem ist. Das Video, das Problem ist, dass ich halt dann Stunden über Stunden am Handy hänge, auf TikTok, auf Instagram, die ganze Zeit welche Anfeindungen lese. Und diese Woche in Bosnien hat mich verstehen lassen, das will ich eigentlich nicht. Und das war einfach die allergrößte Inspiration, also wirklich life-changing, dass ich jetzt so bin, 25% will ich online sein, den Rest will ich offline sein. Das muss irgendwie möglich sein. Das heißt nicht, dass ich nicht an Dingen arbeite, aber es muss doch gehen, dass ich, ich war heute noch nicht online. Also ich habe nur den Weg recherchiert, weil ich so bin, wie komme ich nochmal von A nach B? Eine Woche off the grid und schon bist du, wie funktioniert nochmal U-Bahn in Wien? Und das kann ich jedem wirklich als Inspiration mitgeben, ganz bewusst Tage auswählen, wo man nicht auf TikTok, Instagram, was auch immer abhängt, YouTube. Einfach mal schauen, wie fühlt sich das an, wenn man mal kurz gelangweilt ist. Also ich bin hierher gekommen, ich habe Musik gehört, ich war so, Musik reicht mir nicht. Das ist nicht stimulierend genug. Und dann war ich so, gut, dann halt mal kurz deine Gedanken aus. Denk drüber nach, was du Crystal erzählen möchtest. Mm. Und ich war wirklich, ich war kurz davor, auf Instagram zu checken, weil ich sehe auch so 15 Benachrichtigungen. Also die Apps sind ja auch so konzipiert, dass du die ganze Zeit da bist. Ich war so, nein! Not today.
Nein.
Ja, genau. Das ist meine größte Inspiration. Was war deine heute, um es extra schwer zu machen?
Also ich muss sagen, meine Inspiration ist gerade einfach, dass ich glücklich bin.
Oh nein. Ist das dein Ernst? Das ist ja zu süß. Das? Was? Ja.
Ich weiß nicht. Also ich habe das manchmal im Halbschlaf, dass ich aufwache und ich denke mir so, wow. Also ich sehe dann, ich habe immer mein Fenster offen und ich habe mir gerade so eine Folie gekauft für mein Fenster, dass dann so das Licht bricht, dass das dann so bunt aussieht.
Nein!
Ja, und dann bin ich heute in der Nacht so aufgewacht und dann ist so das Licht so reingeschienen und ich war so, wow.
Das
finde ich einfach toll. Und ich, und dann war ich so, okay, heute treffen wir uns. Das macht, also das ist einfach sowas, das ist so, it keeps me going.
Ja, also Glück als Inspiration ist das Beste, was passieren kann, oder?
Ja, ich war einfach, mir geht's einfach gut.
Ja, und was das macht dich so noch so glücklich? Sag noch zwei Dinge. Ja, ich bin echt so, ich muss mir diese Folie bestellen. Vielleicht muss ich mir noch was anderes bestellen.
Ich schick sie dir. Ich muss sagen, mich macht irgendwie gerade einfach so froh, dass es irgendwie schön ist und dass es Sommer ist und dass ich einfach, also ich habe das vor kurzem auf TikTok gepostet, dass ich glaube, dass ich gerade meinen ersten Sommer erlebe. Mhm. Einfach im Sinne von, dass ich rausgehe, mich anziehe, wie ich mich anziehe. Meine Füße sind nicht rasiert. I don't fucking care. Mhm. Und diese ganzen Dinge immer wieder zu checken, das ist einer meiner ersten Sommer. Mhm. Ich bin hier und ich erlebe das gerade.
Ja.
Und das ist einfach. Und ich schwitze in I don't fucking care.
Exactly.
So, weißt du,
exactly.
Was ich
meine?
So, und das ist einfach was mich inspiriert. Und dass ich einfach das mache, was ich mache.
Schau, das ist ein gutes Abschlusswort.
Ja.
Ich meine, du bist der Host, aber ich sage nur.
Ich bin der Host und nun ist dieser Podcast. Nun ist diese Podcast-Folge vorbei. Danke, dass du da warst. Es war urschön.
Dankeschön.
Ich habe irgendwie so 3 Fragen gestellt, für die ich mir vorbereitet habe und hätte irgendwie noch so 15 gehabt.
Ich rede halt auch urviel.
It's okay.
Deswegen.
Maybe you should come back someday.
Ja, urgerne. Lad mich ein.
Dankeschön.
Danke dir. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Kern und Matthias Pöhlmann. Jingle und Audio Pre-Production Sophie Lindinger. Cover und Video Pre-Production Maria Viola Kaufmann.